Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Food Talkers. Mein Name ist Boris Rogosch und in diesem Podcast spreche ich mit Menschen, die etwas vom Kochen, Essen und von guten Lebensmitteln verstehen und ganz viel Leidenschaft haben für das, was sie tun. Und so einer ist mein heutiger Gesprächspartner, nämlich Jo von Salt and Silver. Und die Geschichte von Salt and Silver, die ist einfach großartig. Die geht nämlich ungefähr so. Zwei Freunde sitzen am Strand von St. Peter-Ording. Der eine hat Liebeskummer und sie sagen, komm, wir geben unsere Jobs auf, wir reisen nach Lateinamerika, schnappen uns unsere Surfbretter, leben von Streetfood und machen ein Kochbuch daraus. Sie kamen zurück, veröffentlichten ihr Kochbuch, das ging durch die Decke. Jetzt wollte jeder aber auch essen, was in diesem Kochbuch verewigt war. Also gründeten sie ein Pop-up-Restaurant, daraus wurde ein richtiges Restaurant, daraus wurde ein zweites Kochbuch, ein zweites Restaurant und dann mitten in der Pandemie kam die Ausschreibung für dieses wunderbare Pfahlbau-Restaurant in St. Peter-Ording. Sie bewarben sich, sie bekamen den Zuschlag und jetzt betreiben sie dieses Kleinod an der Nordsee und werden von Gästen überrannt. Das hätten sie sich damals überhaupt nicht träumen lassen, die Jungs, die als Quereinsteiger in die Gastronomie kamen, aber ganz, ganz viel richtig gemacht haben und großartige Küche kochen, inspiriert von der peruanischen, mexikanischen, aber auch von der Levante-Küche. Aus ganz vielen wunderbaren Orten haben sie sich Techniken mitgebracht und kombinieren diese mit regionalen Produkten. Also hört einfach Jo zu. Jo von Salt and Silver. Der erzählt uns, wie es zu all dem kam. Und ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, wunderbare Rezepte und auch die Geschichte von Salt and Silver in dem Kochbuch Salt and Silver am Meer nachzulesen. Also, viel Spaß mit Jo und bevor es losgeht, kommt jetzt noch ein bisschen Werbung. Und da darf ich euch die Cucinaria, den Küchentempel in Hamburg ans Herz legen. Hier gibt es alles für Küche, Kochen und Kaffeekultur. Auf 800 Quadratmetern Ladenfläche findet ihr über 8000 Produkte. Von A wie Austernmesser bis Z wie Zestenhobel findest du hier alles, was du in der Küche und am Tisch benötigst. Und natürlich auch eine wunderbare Espresso-Maschinenabteilung mit Produkten von ECM, Becerra, Rocket und Profitec. Dazu gehört auch eine Werkstatt für Wartung und Reparatur. Es gibt eine große Messerabteilung und natürlich Töpfe, Pfannen, Kochbücher, eine Kulinarikabteilung. Also alles, was das Herz begehrt. Und für mich sowieso mein Lieblingsküchenladen. Ich gehe hier immer wieder gerne stöbern und einkaufen, weil es auch immer wieder was Neues zu entdecken gibt. Kommt mal vorbei in der Cucinaria in Hamburg-Eppendorf und entdeckt diese wunderbare Warenvielfalt oder shoppt online unter cucinaria.de. Also viel Spaß beim Shoppen. Und wer es noch nicht wusste, angeschlossen an die Cucinaria gibt es eine große Küchenausstellung von Hummelküchen und auch eine wunderbare Kochschule für Kochkurse, Firmen-Events oder den nächsten Geburtstag. Das war die Werbung und jetzt viel Spaß mit Jo von Salt and Silver. Und auch diese Episode wird präsentiert von Der große Restaurant und Hotel Guide. Und ich darf euch jetzt schon auf die nächste Folge hinweisen. Episode 150, eine kleine Jubiläumsepisode mit altbekannten Gästen wie Monika Fuchs, Stefan Paul, Kräuter Malte, Jos von aus der Region, Stefanie Hehn, die Master-Sommeliere vom Hotel The Fontenay. Wir alle haben uns getroffen auf dem Isemarkt in Hamburg und anschließend habe ich mit Monika Fuchs noch ein bisschen was gekocht. Aber was, das wird jetzt nicht verraten. Also, freut euch auf die 150. und natürlich jetzt auf diese Episode mit Jo von Salt and Silver. Los geht's! Hallo, Jo.
Hallo, Boris.
Ich freue mich, hier zu sein, im Salt and Silver am Meer.
Da sitzen wir, so ist es. 8 Meter über dem Meer, genau.
Und da hinten ist die Nordsee, aber irgendwie ist sie gefühlt auch unter uns.
Ja, genau. Wir treffen uns heute hier an einem sehr stürmischen Tag. Wir haben Glück, dass heute erst um 18 Uhr Flut ist, sonst könnten wir uns gar nicht hier treffen heute, weil dann der ganze Strand überschwemmt wäre.
Bei so ich vertraue dir jetzt auch voll, ne? Also ich,
ja, ja. Ich hoffe mich auch, jetzt das läuft gut. Wer weiß. Es ist kein Ort für Hasenfüße hier.
Ja. Hattest du vorher eine Verbindung zu St. Peter-Ording?
Ja, ich hatte tatsächlich, also ich habe es auch in unserem Buch geschrieben.
Ich habe es vor mir.
Ja.
Salt und Silver am Meer. Sagt ihr und oder and?
Hey, unterschiedlich. Ich sage and, Kosi sagt immer und. Für mich furchtbar.
Aber da bin ich ja froh, dass du mir nicht gleich ins Wort gefallen bist.
Nein, nein, ey, ich bin der Meinung, leben und leben lassen. Das kann ja jeder machen. Wie er will. Also, ich sage Salt and Silver.
Ja, machen wir heute Salt and Silver. Das Buch.
Das ne? Buch, ja.
Das ist jetzt gerade mal ganz frisch auf dem Markt und beschreibt euch, eure Küche und aber auch diesen Ort.
Ja, genau. Es ist ein Buch, das uns begleitet im Prinzip von unseren Anfängen. Und die, um den Bogen wieder zu schließen, waren tatsächlich in St. Peter-Ording. Also das ist mittlerweile fast 11 Jahre her, als ich mit Cosi mal in dem Winter, an dem Wintertag im Januar, hier nach St. Peter gefahren bin. Also er hat mich eingesammelt, hat eingepackt und hat gesagt, komm Jo, du musst jetzt mal den Kopf freikriegen. Ich war damals frisch getrennt, super traurig. Irgendwie das Leben hat nicht gebockt. Das war irgendwie alles eine schwierige Zeit. Und ich war gerade so am Trauern und musste da raus aus der Wohnung, aus der gemeinsamen.
Der Junge muss an die frische Luft, mal ja, ein bisschen genau, durchgepustet werden. Der Junge muss an die
frische Luft. Und ich bin da auf seiner Couch, also Kosi hat mich aufgenommen in seiner WG und ich durfte dann bei ihm in der WG auf der Couch crashen, als da Trennung war. Und da lag ich dann so ein paar Tage lethargisch und keine Lust auf gar nichts. Und dann hat er gesagt, komm, wir fahren jetzt mal an die Nordsee. Und dann saßen wir hier, ich glaube, dass es der Ordinger Strand war, ich bin mir nicht sicher, auf so einer Rettungsschwimmerplattform. Wir sehen eine von hier, da vorne ist eine. Weißt du, da sitzen normalerweise so die Rettungsschwimmer ja, drauf.
So okay.
Einfach so ein ganz einfaches kleines Holzgestell und es war eiskalt. Der Schnee war der Strand war gefroren, es war wie so eine Eiswüste, so eine bizarre. Und dann saßen wir da vorne, haben ein kaltes Bier getrunken und einmal den Kopf durchpusten lassen. Mhm. Und das war so im Prinzip, man könnte sagen, da wussten wir es zwar noch nicht, aber das war die Geburtsstunde von Salt and Silver. Damals haben wir gesagt, so, boah, komm, irgendwie.
Also wenn man Jahrestag feiern würde, dann
wäre das da. Ja, genau.
Ist es der.
First Date, wenn man so will. Ja, genau.
Aber da war ja noch alles anders für euch. Da war ja die Konstellation noch eine ganz andere. Du hast noch in der Agentur gearbeitet. Mhm. Ja?
Ja, genau.
Und Cosi war, was hat der gemacht?
Ey, Cosi hat Cinematografie studiert. Genau, komm, wir essen mal ein bisschen.
Wir essen ein bisschen, ja.
Ja, ich habe uns ein bisschen was hier hingestellt. Boris hatte eine weite Anreise. Mhm. Kann den hier nicht so hungrig sitzen lassen. Cosi hat gerade studiert oder war gerade fast fertig mit seinem Studium. Hat nur noch die Bachelorarbeit gefehlt. Mhm. Und ich war schon 5 Jahre bei Jung von Matt. Da bin ich irgendwie damals so reingestolpert. Ich wusste nicht, wohin mit mir. Und dann bin ich halt in die Werbung gegangen. Weil ich
Was hattest du vorher gemacht? Wie bist du da reingestolpert?
Ich habe Kommunikationsdesign studiert in München. Und dann war ich fertig damit. Und habe festgestellt, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, jetzt in einer Werbeagentur zu arbeiten. Ich wollte eigentlich immer irgendwie Schauspieler werden oder irgendwas ja nicht so geradliniges machen. Und dann dachte ich mir, ja gut, dann mache ich das jetzt nicht. Und dann habe ich alle Groschen, die ich hatte, zusammengekratzt und habe gesagt, so, ich kaufe mir jetzt ein One-Way-Ticket und ich reise jetzt um die Welt. Das habe ich ein halbes Jahr gemacht. Dann hatte ich kein Geld mehr. Da bin ich wieder zurückgeflogen, war aber blöderweise immer noch nicht schlauer. Und dann habe ich mir irgendwann gesagt, so, okay, also du hast jetzt keinen Cent Kohle mehr in der Tasche, irgendwohin musst du dich jetzt bewegen. Und dann habe ich bei Jung von Matt als Praktikant angefangen. Dann bin ich da hängen geblieben für 5 Jahre und dann habe ich nochmal einen neuen Anlauf genommen und dann hat es geklappt. Dann ist Salt and Silver dabei rausgekommen.
Hattest du denn was mit Kulinarik vorher zu tun?
Ich komme aus einer Familie, in der das immer sehr groß geschrieben wurde. Meine Eltern waren auch sehr früh, damals in den 70ern und frühen 80ern, waren die schon auf Fernreisen unterwegs, auf den Galapagos-Inseln, in Indonesien und an solchen Orten.
Also das war vor dem großen Fernreiseboom.
Ja, ja, genau. Ja. Das war, bevor das so allzugänglich war. Und davon hängen immer Bilder bei uns, im ganzen Haus verteilt natürlich. Und die haben auch so gekocht, also die haben immer Sachen gekocht, gab es immer mal was Asiatisches oder was Indisches oder was auch immer. Wie authentisch das jetzt ist, so das sei jetzt mal dahingestellt. Ne? Aber das war
Inspired
halt immer,
by.
Ja, genau. Und wahrscheinlich kommt das irgendwie daher. Man kann das ja auch immer als Erwachsener dann nur versuchen, irgendwie herzuleiten, woher die eigenen Interessen kommen. Aber wahrscheinlich hat mich das damals irgendwie früh schon geprägt.
Und du hast das alles gefuttert?
Ich habe das gefuttert. Ich fand das toll. Ich habe immer versucht mitzukochen. Und dann habe ich mit, ich glaube, 14 mein erstes Kochbuch geschenkt bekommen.
Weißt du noch, was das war?
15, ja, das war Genial Italienisch von Jamie Oliver, selbstverständlich.
Ja.
Und das habe ich total gefeiert. Also ich fand das großartig. Es hat mir richtig Spaß gemacht. Und ich habe dann da die ersten Gerichte gekocht, völlig versagt teilweise, weil ich ja auch nicht, also wie viel man beim Kochen wissen muss, ne, das findet man ja erst raus, wenn man irgendwann sehr lange schon gekocht hat, weiß man so, worauf man eigentlich achten muss, finde ich. Also so ging es mir.
Wobei der erste Erfolg stellt sich ja ziemlich schnell ein, nicht? Wenn du so,
ja,
aber klar, wenn du dann die nächsten Schritte machen willst,
finde ich. Wenn du denkst, du kannst es jetzt ja und dann vergisst du einmal 2 Minuten zu lang dein Olivenöl in der Pfanne und dann denkst du, oh, es
also raucht, ja egal, geht viel schon nach. Ja.
Geht schnell, ja. Also sagen wir es mal so, als wir Salt and Silver angefangen haben, da waren wir beide, Cosi und ich, unabhängig voneinander passionierte Hobbyköche. Und wir haben uns immer getroffen und haben 10 Freunde eingeladen.
Oh, das ist schon mal eine Menge, ja.
Genau.
Und wie viele Gänge?
Das hat uns auch immer sehr überfordert.
Oder habt ihr eher auch klein?
Eher so Foodsharing in die Mitte, also großen Braten oder keine Ahnung. So. Es gab ganz unterschiedliche Sachen. Und dann haben wir immer abwechselnd groß einen rausgekocht sozusagen. Und das hat auch immer wahnsinnig Spaß gemacht. Hat auch meistens ganz gut funktioniert. War natürlich todesstressig, weil ohne Ahnung für 10 Leute kochen ist nicht so easy, ne? Finde ich, also jetzt im
Nachhinein betrachtet. Nee, musst du ein bisschen
Koordination
schon haben.
So. Bisschen, ja, genau. Ja. Wissen, welche Sachen zuerst starten und so. Und viel verlangt für so 2 so Jungspunde.
Wenn man vom Essen redet, müssen wir einfach essen,
ja,
wenn was vorher steht. Also tut uns leid, Leute.
Und das war aber so ein bisschen so, da haben wir unser gemeinsames Interesse und unsere gemeinsame Liebe fürs Essen und für Kulinarik entdeckt. Und dann daraus geboren ist eben dann an diesem besagten Tag in St. Peter-Ording, als wir gesagt haben, so ey, boah, man müsste eigentlich nochmal, das Leben könnte so schön sein, lass nochmal raus, lass eine große Reise machen, einfach nur kochen, surfen, reisen und schon war auch der Titel fürs Kochbuch da, unser erstes.
Ich meine, das ist aber auch irre, ne, dass ihr dann gleich auch schon ein Kochbuch hattet danach.
Ja,
also irgendwie hattet ihr auch schon so ein Sendungsbewusstsein, ne? So ein Sendungsdruck. Du sagtest auch, naja, aber man macht ja nicht gleich ein Kochbuch, das veröffentlicht wird.
Ja, das stimmt.
Gut, aber irgendwie habt ihr ja, du sagtest eben, du wolltest Schauspieler werden, hattest die Idee. Irgendwie hattet ihr ja das Gefühl, ihr müsst an die Öffentlichkeit gehen.
Eine Bühne, ja.
Irgendwas
genau.
Brauchtet ihr,
irgendeine, ne? Bühne, ja.
Aber sag mal, diese Reise, ne? Wie lange wart ihr da unterwegs?
Wir sind dann, genau, also
die ja dann das Ergebnis dieses
genau, Treffens hier war. Wir trafen uns da im Januar 2013 war das. Und im Januar 2014, genau ein Jahr später, waren wir so weit, dass wir einen Namen hatten. Salt and Silver war geboren. Wir hatten eine Instagram-Seite mit 20 Followern und waren bereit loszufliegen sozusagen. Mhm. Hatten alles geplant, haben auch Präsentationen gebastelt vorher und haben versucht, schon Verlage zu akquirieren, die uns aber alle abgesagt haben zu dem Zeitpunkt oder gar nicht geantwortet haben. Weil wir natürlich auch nichts vorzuweisen hatten, also keinerlei Kocherfahrung und irgendwie war das einfach zu früh in dem Projekt, um da schon irgendwie das auf sichere Beine zu stellen. Und dann sind wir auf eigene Faust einfach losgeflogen nach Kuba, das war unser erster Stopp.
Ach so, das war im Vorfeld die Idee, dass ihr ein Kochbuch daraus macht.
Ah. Das war unser Projekt.
Ach so, ich dachte, ihr fahrt und dann bringen irgendwas von dort mit. Also, okay.
Es war unsere Idee, ein Kochbuch zu schreiben, das sollte Reisen, Surfen, Kochen heißen und da wollten wir unsere Einjahresreise durch Lateinamerika dokumentieren, überall tolle Rezepte oder Ideen sammeln, Geschichten aufschreiben und im Endeffekt haben wir einfach genau das gemacht und so ungefähr bei der Mitte der Reise, da waren wir, glaube ich, gerade in Costa Rica, kam dann eine E-Mail vom damals Neue Umschau Verlag, den gibt es leider mittlerweile nicht mehr, aber die haben uns dann geschrieben, eine alte Kindheitsfreundin von mir tatsächlich, die da mittlerweile gearbeitet hat, schrieb dann so, sag mal, was macht ihr da eigentlich? Und wir so, ja, ein Kochbuch schreiben. Ja, wir hätten Interesse, das zu verlegen. Und naja, ein Jahr später war das Buch dann da.
Ich meine, da brauchen andere ein bisschen länger für teilweise, ne?
Hey, kann sein, das
aber ist ja egal.
Irgendwie, das war so, das ist einfach alles so in so einem Fluss passiert, und, so in so einem Flow der Dinge.
Wollte ich gerade sagen, glaubst du da an so Konstellationen, dass das so einfach so einen Flow hat und wenn man sich das auch vorstellt, visualisiert, dass es dann auch
ja, das ist,
sich realisiert?
Ich glaube, Das ist das Universum, das ist der Fluss der Dinge, das ist der Kosmos. Der legt dir was hin und wenn du den Mut hast und die Bereitwilligkeit, es zu sehen und dann auch zu machen und umzusetzen und natürlich die Möglichkeiten dafür hast, und wir sind natürlich privilegiert, dass wir hier sind. Ich hatte schon eine Karriere, ich hatte ein bisschen was angespart in den 5 Jahren aus der Werbung. Also ich will nicht sagen, jeder, der es nicht schafft, sowas zu machen, ist zu blöd dafür, das nicht. Ne? Aber wenn man die Möglichkeit dazu hat, den Mut dazu hat, der Moment dafür gekommen ist und alles zusammenpasst, ey, dann kann...
Ich wollte gerade sagen, also ich meine, die meisten, ich habe mich das nicht getraut. Ich hatte bestimmt auch damals den Wunsch, im Konzern irgendwie zu sein, aber ich hatte irgendwie Schiss und habe gedacht, wenn ich das jetzt aufgebe, da komme ich nicht wieder rein.
Ja.
Total blöder Gedanke eigentlich.
Nee, das ist nicht blöd, da kommt ja ganz natürlich. Ne? Der Mensch ist ein Sicherheitstier.
Ja, klar, aber...
Mir ging es ja nicht anders. Aber
wahrscheinlich war das gerade so, die Konstellation so, dass du sagtest, okay, jetzt kann man einfach mal den Break machen. Ne? Und,
ja,
und dann macht man es sonst.
Ja, irgendwie haben wir uns da auch gegenseitig angesteckt. Also Kursi hat so eine Eigenschaft, die ich wahnsinnig an ihm schätze bis heute. Der hat so eine Sorglosigkeit und so einen Pragmatismus und vor allem auch so einen Vorwärtsdrang. Der überlegt dann nicht lang. Der sagt dann einfach, ja, das machen wir jetzt und dann geht's los. Und ich bin eher ein Kopfmensch. Und ein Bauchgefühlmensch auch, aber auch ein Kopfmensch. Und ich muss das alles, muss da viel drüber nachdenken und viel planen und abwägen, wie und was man da genau macht. Und ich glaube, diese Kombination, die war ganz hilfreich für unser Projekt.
Habt ihr denn dann überall, wo ihr wart, wirklich die Rezepte und euch von den Köchen dort geholt?
Überhaupt
nicht. Habt ihr über die Schulter geguckt oder habt ihr einfach was gegessen und
gesagt,
das ist geil?
Ey, so hatten wir uns das damals vorgestellt, dass wir da rumreisen und dann einfach irgendwelche Strandverkäufer oder also Streetfood-Verkäufer fragen oder Leute auf dem Markt fragen, ob sie uns mit uns kochen wollen oder uns zeigen, wie das geht oder so. Das ist in den seltensten Fällen passiert. Es gab so ein paar Fälle, wo uns Leute wirklich gezeigt haben, wie das geht. In Peru haben wir Pachamanca, also so einen Erdofengrill. Das hat uns einer gezeigt, so der so ein Pachamanca-Restaurant hatte. Und gab so ein paar solche Momente, aber eigentlich die meiste Zeit lief das so ab, dass wir beide einfach auf irgendwelche Märkte gestolpert sind, geschaut haben, was da Schönes gibt, eingekauft haben, geguckt haben, was die so essen, wie die das zubereiten. Und dann haben wir in irgendwelchen Hostelküchen oder am Strand oder sonst, wo wir gerade waren, versucht, was Tolles aus den Zutaten zu machen, die wir hatten. Das sind im Prinzip die Rezepte, die im Buch stehen.
Und einiges kanntet ihr gar nicht, ne?
Was ist da? Nee, wir kannten eigentlich fast gar nichts. Wir haben nicht so gut recherchiert, muss man sagen, irgendwie damals. Wir wussten einfach, ey, wir starten irgendwo und der Rest ergibt sich dann. Das ist auch ein bisschen bis heute unsere Philosophie geblieben.
Gibt es denn Rezepte, die bis heute überlebt haben?
Techniken würde ich es eher nennen. Rezepte, die haben sich natürlich immer weiterentwickelt, verfeinert und so. Aber also unser großes Steckenpferd damals war die mexikanische und die peruanische Küche. Das sind die zwei, die wir identifiziert haben als die spannendsten Länderküchen in Lateinamerika oder die uns am meisten angesprochen haben. Und die spannendsten Gerichte da wiederum waren für uns Ceviche. Muss man, glaube ich, heute niemandem mehr erklären, was das ist. Roh marinierter Fisch.
Aber auch erst seit 5 Jahren.
Ne? Seit es uns gibt halt.
Eigentlich, ja.
aber wir waren in Hamburg.
Ich habe bei euch auch mein allererstes Ceviche gegessen.
Ja?
In Hamburg.
War das vor unseren Restaurants noch? In unserem Pop-up? Kleines Vieh oder im Restaurant?
Aber ich habe es zum Glück auch an Original. Ja, obwohl Chile ist ja nicht Original.
Doch. Das kann man so nicht sagen. Man kann nicht genau sagen, woher das ursprünglich stammt. Da streiten sich die Chilenen und die Peruaner auch ein bisschen drum. Ist auch nicht so wichtig letzten Endes. Aber die Art und Weise, wie Ceviche in Chile gemacht wird, ist eine andere als in Peru. In Peru wird der Fisch sehr kurz mariniert, im Fisch. Und in Chile wird er eigentlich quasi durchgegart.
Okay.
In der Leche de Tigre, also in der sauren Marinade. Und deswegen sind das so eigentlich zwei unterschiedliche Gerichte, finde ich. Weil auch andere chemische Prozesse dann passieren. Und während der Fisch beim peruanischen Ceviche eigentlich nur außen leicht denaturiert ist durch die Säure, ist der in Chile eigentlich fast durchgegart quasi.
Aber wie lange ist dann so beim peruanischen Ceviche der Fisch drin?
5 Minuten,
wenn überhaupt.
Echt so kurz?
Und Chile dann halbe Stunde?
Halbe Stunde. Kann das schon sein, ja. Länger auf jeden Fall, lange, ja. Und also diese Grundtechniken, die sind nach wie vor, das roher Fisch, schön mariniert in einer sauren Marinade und daraus alle möglichen Abwandlungen zu machen, das ist nach wie vor schon unser Ding, muss man sagen. Findet man auch immer in all unseren Restaurants.
Hier auch.
Hier natürlich auch,
selbstverständlich. Aber hier gibt es im Buch ist glaube ich, auch ein nordisches
Ceviche. Ja, genau, ne? Ja, genau. Also wir haben natürlich versucht hier, das sind ja eben nur Grundtechniken, wie ich gerade schon meinte. Ja. Also zu versuchen, peruanische Gerichte hier zu kopieren, das macht irgendwie überhaupt gar keinen Sinn, weil du hast weder diese Limettenarten, die die dort verwenden, noch die Fischsorten, die sie verwenden. Also man muss was Eigenes mit den Gegebenheiten hier daraus machen. So, das war immer unser Anspruch. Und deswegen haben wir im Prinzip eigentlich nur dieses Prinzip, also diese Technik übernommen und kombinieren das jetzt mit Geschmäckern, die wir hier eher so, ich sag mal, skandinavisch-norddeutsch zuordnen würden. Gurke, Apfel, Sellerie.
Passt ja auch super.
Ja. Mit Labne, also so abgehangenem Joghurt, das haben wir wieder woanders her, aber diese Technik. Also
ihr mixt quasi alles, was ihr auf euren Reisen gefunden habt, und das war ja nicht die einzige Reise, auch wenn es war aber die längste, ne?
Das war die längste, genau. Wir sind auch im Mittelmeerraum viel unterwegs gewesen, in den levantinischen Ländern, und haben da auch wahnsinnig viel Inspiration gefunden, auch in Marokko zum Beispiel, also Salzzitronen, fester Bestandteil unserer Küche, Satar, Sumak, immer dabei. Hast du ja hier gerade auch vor dir im Prinzip.
Kennt man,
hier
ist auch Sumak aber kennt drauf. Man ja auch so auch nicht unbedingt, ne? Sumak, ich meine.
Ja.
Also, oder findest du jetzt nicht im gewöhnlichen Gewürzregal?
Das stimmt, ja. Ja.
Da musst du schon ein bisschen spezieller gucken.
Ist auch immer noch, wenn man in deutsche Supermärkte geht, jetzt nicht unbedingt das Erste, was man da findet, leider, ja. Das ist richtig. Ja, deswegen war es ja auch für uns eine Überraschung, diese Geschmäcker, weil man hatte das selber nicht so auf dem Zettel. Und gerade auch zum Beispiel, also mein Lieblingsbeispiel sind da wirklich Salzzitronen. Ich mache die mittlerweile auch zu Hause. Ich habe immer ein paar Einmachgläser voller Salzzitronen zu Hause.
Ich weil auch, dieser Geschmack ja. Und einfach. Man kann es auch zu extrem viel.
Ja, das Gericht ist, nutzen, ist immer gut. Es ist immer leckerer, wenn da eine halbe Salzzitrone gehackt mit drin ist. Es ist egal, was es ist. Nutella-Brot, Salzzitrone. Immer Salzzitrone.
Nutella-Brot?
Nein, ich esse kein Nutella-Brot. Aber nee. Ich meine nur solche Sachen halt. Ich meine, das sind alles nur so Akzente, die wir da im Prinzip verwenden und einsetzen. Und
wenn du das jetzt summierst. Wenn du das jetzt summierst auf ein paar wenige Begriffe runtergestrippt, wie würdest du als Werber?
Wie würdest unseren Kochstil meinst
ja.
du?
Ja. Oder was du erwartest von einer Küche. Und das dann ja, und ihr habt das ja übersetzt. Das, was ihr erwartet von einer Küche, habt ihr ja übersetzt für euch.
Ja, genau. Wir haben eigentlich so ein bisschen unsere eigene Geschmackssprache daraus abgeleitet, was wir immer gut finden, egal in welchem Land man jetzt ist. Das muss immer, wir nennen das einfach Bums, weil sich das umgangssprachlich bei uns in der Küche so, wenn man sagt, da muss noch ein bisschen Bums ran. Und damit weiß dann jeder auch, was gemeint ist. Das muss eine Intensität haben, das muss eine Dichte haben, das muss eine Schärfe haben. Dann braucht es immer eine Frische, muss immer ordentlich Säure dran sein. Ich glaube, das haben wir in unserem, das kriegen wir aus uns nicht mehr raus. Seit Lateinamerika muss das alles schön knackig sauer sein. Dann ist es immer auch erfrischend, ne? Und es braucht eine Tiefe. Es darf nicht so ein flacher, einfach nur saurer Geschmack, ist ja auch lame. Es braucht eine Tiefe, die irgendwie ja so aus der Erde kommt, was Erdiges hat, so eine Komplexität dadurch gewinnt. Und Crunch braucht es auch noch. Das ist das fünfte Element. Das muss auch immer dabei sein. Also irgendwas, so ein Geräusch muss es machen, wenn man drauf beißt. So,
und ein Löffel essbar.
Ja, im besten Fall mit dem Löffel essbar. Ja, genau. Ich habe gerade schon zu Boris gesagt, dass ich sehr gerne einfach alles mit dem Löffel esse.
Ja, aber dann habt ihr euer erstes Kochbuch nach der Reise veröffentlicht. Also ihr habt den Zuschlag bekommen, beziehungsweise man hat gesagt, ach komm, das machen wir mal mit euch.
Ja.
Und lag jetzt nicht daran, dass es eine alte Schulfreundin von dir war, sondern dass die Idee gut war.
Hoffe ich. Also ich denke schon. Und ich glaube, das reicht heutzutage nicht mehr. Da muss man, also sagen wir mal so,
das reicht nicht
das
mehr.
Buch hat sich mittlerweile knapp 50.000 Mal verkauft.
Und das ist für ein Kochbuch echt richtig gut.
Das ist super teuer. Das ist auch also nach wie vor für uns unfassbar. Und da sind wir bis heute unglaublich stolz drauf. An den Rezepten kann es eigentlich nicht liegen, denken wir immer, weil wir hatten ja damals so aus 10 Jahre später oder was wir jetzt sind, hat man immer das Gefühl, das, was ich vor 10 Jahren gemacht habe, ist ja völliger Schrott, so, ne? Aber hey, es war natürlich schon auch Zahn der Zeit und das war noch ein bisschen, glaube ich, vor der großen Welle, Reisewelle, wenn man so will. Es gab ja dann irgendwie so gefühlt 10 Jahre, wo das Leben auf Instagram nur daraus bestand, dass jemand um die Welt reist im Prinzip.
Mhm.
Und ich glaube, dass wir da wahrscheinlich gerade so einen Nerv der Zeit getroffen hatten damals.
Das ich habe Sehnsüchte
2014,
geweckt,
genau, auch, oder? Und das war damals einfach möglich. Das war eine, so wie ich es erinnere, relativ global gesehen sorglose Zeit, so zwischen 2014 und 2000, weiß ich nicht, wann ging es denn los, 2019 so. Und da waren einfach, gefühlt war die ganze Welt auf Reisen und wir waren da quasi ein kleines bisschen vor der Welle und deswegen ist es wahrscheinlich so gut angekommen, das Buch. Ich weiß es nicht genau, muss die Leute fragen.
Die 50.000 fragen wir doch mal. Ja. Manuf, sag mal, also ihr, die ihr das Buch habt, was hat euch da getriggert oder triggert euch heute noch?
Was wir immer versucht haben in all unseren Büchern ist, eine möglichst ehrliche, nahbare Geschichte zu schreiben, also so möglichst persönlich einfach zu schildern, wie wir die Dinge erlebt haben, was wir erlebt haben, was wir gesehen haben, wie es geschmeckt hat, wie sich es angefühlt hat. Und ich hoffe, dass das einer der Gründe ist, warum
wir. Hier ist es euch auch gelungen. Also ich halte jetzt dieses Buch Salt and Silver.
Salt and Silver am Meer.
Am Meer.
Eigentlich idiotisch, dass ich auf das And bestehe und dann aber einen deutschen Subtitle gewählt habe, oder?
Ihr habt ja auch für St. Peter andere Begriffe, ne?
San Pedro, ja genau, wir sagen San Pedro zu St. Peter, ja.
St. Peter. Kommt nochmal ein paar andere Sprachen mit rein. Aber vom Kochbuch dann zum ersten Restaurant ist ja auch nochmal ein Schritt.
Das war noch eine da war,
ohne dass ja. ihr habt ja immer noch nicht so viel Ahnung gehabt. Also zumindest von Gastronomie hattet richtig. Ihr nicht so viel Ahnung.
Kein blassen Schimmer, grün hinter den Ohren, ja.
Hattet ihr denn mal in der Gastronomie gearbeitet, gejobbt oder
keiner
so?
Keiner von uns beiden.
Alter.
nicht mal Teller rausgetragen oder so. Ja. Nee, nichts. Das ist auch ein Kosmos für sich. Also selbst wenn man da nur mal ganz kurz reinschnuppert und mal einmal hinter die Kulissen gucken kann, was das für eine Welt ist und was da alles für Abläufe, von denen man sonst normalerweise ja überhaupt nichts mitbekommt da vorne. Ich finde das irre. Also bis heute hat mich das komplett in den Bann geschlagen, so diese Küchenwelt.
Das ist aber.
Ich fühle mich auch bis heute wie ein Alien da drin, ja, obwohl ich da jetzt schon echt lange stehe, aber.
Du meinst, dieser Zustand ändert sich mal? Dass du,
Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass ich mich irgendwann mal so als Vollkoch identifizieren werde, weil mir weil ich anders da reingekommen bin. Weil ich, ja. halt, ich werde immer der Quereinsteiger bleiben. Wahrscheinlich bin ich nach 25 Jahren in der Restaurantküche immer noch der Quereinsteiger.
Lässt man dich das auch wissen?
Nein,
oder eigentlich spüren, nicht. Dass du eigentlich ja so ein...
Nein, ich bemerke das immer eher selber. Ich bin ja in so einer Doppelrolle, weil ich ja gleichzeitig auch der Chef bin in meinen Restaurants. Deswegen ist das, glaube ich, meistens manchmal dann eher so, dass Leute...
Stell ich mir wirklich vor übrigens, wie die da mit dir umgehen.
Ja, ey, nee, die sind super straight zu mir. Die machen mir auch also klipp und klare Ansagen. Ja. Ne? So, dass... das auf jeden Fall. Aber ich bin ja jetzt auch, ich mache das jetzt ja auch nicht mehr zum ersten Mal oder so, sondern ich stehe jetzt schon echt lange und wir haben jetzt 3 Restaurants aufgemacht. Das erste Jahr im ersten Restaurant habe ich auch mitgekocht und kenne das jetzt ja schon ganz gut eigentlich. Ne? Also weiß da schon, was da abläuft. Und ob ich das nochmal dieses Gefühl kriege, ich fühle mich einfach nicht wie ein reiner Koch, weil es auch einfach nur so ein kleiner Bestandteil ist von all dem, was wir so machen in unserem Salt and Silver Kosmos.
Aber ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man eben mitmachen kann und dass man auch weiß, was da abläuft und dass du nicht außen vor bist und sagst, das ist die Küche, das ist die Küchencrew und die machen ihr Ding.
Genauso
nee, du weißt genau, du bist auch, Teil des Ganzen, ne?
Ja,
dann kann man auch mitreden.
Du kannst dann mitreden, weil du auch die Schmerzen mitgespürt hast und weil du quasi den Daily Struggle auch mitkämpfst und auch mit aushältst und dafür sorgst, dass es reibungslos läuft und dann kriegst du auch den Respekt auf jeden Fall, ja.
Und das war hier natürlich nochmal eine ganz andere Erfahrung, ne? Als in Hamburg.
Ja.
Saisongeschäft mit ein paar mehr Plätzen.
Also um es vielleicht von vorne aufzugleisen, wir haben dann nach unserem Kochbuch ganz kurz, für einen ganz kurzen Augenblick keinen Auftrag mehr, weil das Buch war released sozusagen. War gerade, wir hatten unser PDF abgegeben, ging jetzt darum, dass es im Druckprozess war und dann wussten wir nicht, ja, wie machen wir denn jetzt weiter? Jetzt wieder zurück in die alten Berufe, das kam irgendwie auch nicht in Frage. Und ganz viele Leute haben uns zu der Zeit gefragt, ja, wo kann ich denn diese Sachen jetzt mal essen aus euren Büchern und wollt ihr das nicht mal kochen? Und ein Freund von uns, Philipp Schulz aus dem kleinen Vieh, hat damals dieses besagte kleine Vieh, das ist eine Cocktailbar, die es in Hamburg immer noch gibt, in der kleinen Feldstraße, der hat damals diese Bar eröffnet, war gerade kurz davor, so ein paar Monate vor Eröffnung und der hat uns gefragt, ey, sag mal, habt ihr nicht Lust, das Food-Konzept da zu machen? Und dann meinten wir so, ja, das wäre doch eigentlich geil. Komm, wir also nicht jeden Tag, aber lass uns das mal machen. So, Ceviche Thursday war dann unsere Idee. Und so haben wir quasi dieses rohe peruanische Fischgericht da in Deutschland in unserer Version im kleinen Vieh das erste Mal für Außenstehende zubereitet und hatten von Tuten und Blasen keine Ahnung. Ne? Wir standen dann da in dieser Restaurantküche, wir dachten, ja, da kommen halt 100 Leute, das kriegen wir schon hin, wir bestellen ein paar Kilo Fisch und dann machen wir das halt. Ne? Wir haben ja ein Rezept, hatten ja unser Kochbuch.
Steht ja drin,
wie es geht. Naja, und dann haben wir da so losgelegt und haben für den Eröffnungsabend ein Facebook-Event, damals hat man ja noch Veranstaltungen über Facebook eigentlich publiziert. Haben wir da so eine Veranstaltung erstellt und in diesem Zeitraum kam dann kurz vor Eröffnung auch unser Buch raus. Also dann war es fertig gedruckt, wurde veröffentlicht und dann ging da irgendwie so, ist da was los, so eine kleine Lawine gestartet und dann waren wir innerhalb von sehr kurzer Zeit in sehr vielen Talkshows, Magazinen und so weiter, hatten irgendwie sehr viel Öffentlichkeit. Und dadurch ist diese Facebook-Veranstaltung völlig explodiert. Und dann haben da irgendwie 6000 Leute zugesagt. Und uns ist heiß und kalt immer abwechselnd geworden. Wir hatten ja keine Ahnung, wie wir das alles überhaupt machen sollen.
Wie kommst du denn ein für so ein Event?
Ja, wie soll man das denn jetzt machen? Das ist eine winzige Bar, da hatten 75 Leute Platz, wenn die sich nebeneinander stellen,
die Ölsardinen.
Ne? Aber wie da jetzt Essen servieren, wie das angehen? Und dann haben wir letzten Endes eine Außenbar aufgebaut, einfach auf die Straße Richtung Feldstraße raus, dass man einfach so Abverkauf nach draußen machen kann, hinten zum Garten noch aufgemacht und dann einfach alles eingekauft, was wir kriegen konnten. Alle möglichen Freunde gefragt, ob die uns helfen an dem Tag. Und da hat tatsächlich dann letztendlich die Crew zusammengearbeitet, mit denen wir später dann auch die Gesellschaft Soul & Silver gegründet haben, die bis heute auch noch unsere Gesellschafter sind.
Cool.
Also Tui Beck, der jetzt unser Restaurants managt, der stand damals dann schon hinter der Bar als Hilfsbarkeeper. Haben wir den akquiriert und Florian Kleinschmidt hat die Logistik und das Management von dem ganzen Event irgendwie unter seine Fittiche genommen. Der macht bis heute die Logistik bei uns. Dann haben wir mit Garderobenmarken letzten Endes gearbeitet, weil wir wussten nicht, wie sollen wir denn jetzt Bestellungen aufnehmen und die dann in dieser Riesentraube an Menschen.
Und dann habt ihr die Nummern einfach ausgegeben.
Haben wir Nummern ausgegeben, so Garderobennummern und hatten da einen Laptop, haben das dann da oben eingetippt und wir standen in der Kellerküche, das hatte nicht mal eine richtige Küche, diese Bar, sondern so ein Kellerraum, so ein gefließten, da standen wir da unten, mitten im Sommer, 30 Grad da unten, Töpfe aufgestellt und alles, wie Idioten, und standen da in unserer Sauna unten und haben gewartet, bis jetzt um 18 Uhr die Türen aufgehen, was dann passiert. Ey, und das, dann ist die Hölle über uns eingebrochen oder der Himmel, man weiß es nicht genau, kann man manchmal erst hinterher dann sagen, aber es waren dann irgendwie weit über 1000 Leute da, vor, in dem Laden, auf der Straße draußen, auf der linken Spur von der Feldstraße standen irgendwie Trauben von Leuten, die Polizei hat immer versucht, das zu räumen und naja, also wir haben
die einen waren weg, die nächsten kamen.
Wir haben das ja gar nicht mitbekommen. Wir standen unten in unserer Küche. Wir haben einfach nur mitbekommen, dass da irgendwie eine Bestellung nach da
reinkommt. Ihr habt nur gesehen, was auf dem Rechner reinkommt.
Ja, und die angsterfüllten Gesichter des Servicepersonals, die nach unten kamen. Hey, und dann haben wir halt einfach so viel Ceviche so schnell wie es geht gemacht, wie wir konnten. Wir haben das dann einfach wahllos rausgegeben an Leute, die eine Marke in der Hand hatten.
Egal.
Und haben beschlossen so, ey, du kriegst jetzt Portion von dem hier, weil das habe ich in der Hand. Willst du es ja oder nein?
So die Situation ungefähr. War so nur zu retten wahrscheinlich.
Ja, genau. Und das war so, ja, da waren wir das erste Mal richtig tief in der Scheiße, um es in Gastro-Sprache zu sagen.
Das erste Mal überhaupt und dann auch richtig lange in der Scheiße.
Das war wild, ja. Und dann sind wir da irgendwann, keine Ahnung, als wir ausverkauft waren, das hat nicht so lange gedauert, weil wir, also von Kalkulation auch keinen Blassen hatten.
Aber da gibt es ja eigentlich nur zwei Entscheidungen. Ne? Entweder sagst du, okay, das war's.
Du hast gar keine Entscheidung, du musst einfach machen. Du kannst,
nee, ich meine, wenn du dann danach, den nächsten Tag, kannst du sagen, okay, machen wir weiter.
Ja, oder
nie wieder. Nee, danke, das war's. Wir machen, Jungformat, habt ihr noch einen Platz?
Ja, aber nee, wir ducken uns nicht weg. Wir haben uns noch nie weggeduckt vor irgendwas. Und
deswegen, also wart ihr richtig.
Wir waren hooked, das war eine Herausforderung, die zu bestehen natürlich. Ja. Also das war ein Stern, der da oben plötzlich angefangen
haben
hat
wir
zu.
Noch Kaffee eigentlich?
Ja, bestimmt, gieß dir ein. Zu glänzen, da mussten wir hin. Ne? Das war unsere erste Erfahrung. Und da wussten wir natürlich, okay, wir haben da irgendwas in der Hand. Wir haben da irgendwas, das spannend ist und das auch funktioniert. Wir müssen jetzt nur noch das hinbekommen, dass wir es auch richtig auf die Straße bringen.
Aber wie du das vorhin gesagt hast auch, ne? Ceviche gab es damals ja noch nicht. War ja noch nicht populär.
Es war nicht populär. Also es gab viele Köche, die das in der Zeit sicherlich schon mal gemacht hatten, zubereitet haben. Also wir waren bei Gott nicht die Ersten, die das nach Deutschland...
Aber kannten die Leute das dann alle, die da waren?
Oder nee, es war aber gerade so ein Buzzword. Oder auch da waren wir, glaube ich, wieder so kurz vor der Welle. die ist nicht durch uns ausgelöst worden, ne? Aber wir, so kurz.
Wollte ich euch auch nicht andichten jetzt.
Wir waren da so an dem Punkt, an dem dann plötzlich peruanische Küche und mexikanische Küche in aller Munde war. Wir waren ein Jahr davor dran. Und deswegen ist das einfach, glaube ich, gerade an so ein. Auf so einen super fruchtbaren Boden gefallen damals und plötzlich hat die ganze Welt danach gegeiert und dementsprechend ausgebucht waren unsere Ceviche Thursdays und dann später Taco Tuesdays noch, weil Tacos gab es, es gab keinen einzigen Taco-Laden in Hamburg in der Zeit. Es gab zwar so ein paar mexikanische Restaurants, aber ich traue mich zu sagen, dass die zu der Küche eher so Burritos und sowas gemacht haben, aber es ist man jetzt so wirklich Classic Tacos, wie man es jetzt eigentlich in jeder größeren Stadt bekommt.
Gab es nicht, ne?
Ne, gab keinen einzigen Taco-Laden. Und ja, da kamen wir dann mit unseren Tacos auch da um die Ecke und mussten damals noch wirklich lang googeln, bis wir jemanden gefunden haben, der Tortillas macht. Ne? Mittlerweile gibt es echt viele super tolle Tortilla-Hersteller, aber damals nicht. Und ja, irgendwie waren wir da halt zur richtigen Zeit am richtigen Ort gefühlt. Und das war im Prinzip so der Start unserer Gastro-Karriere. Das war, da haben wir einfach Streetfood im Prinzip gemacht. Ja. Ein paar Jahre später dann das Restaurant erst, das erste.
Ja, hat das so lange gedauert dann?
2017. Wir haben dann irgendwann, also 2015 war das mit dem kleinen Vieh. Das war so ein halbes Jahr haben wir das gemacht. Und dann hat uns der Verlag gefragt, ob wir nicht Lust haben, nochmal ein Buch über Mexiko zu schreiben. Dann haben wir gesagt, jo, machen wir.
Dann müssen wir da auch nochmal hin.
Müssen wir da nochmal hin. Und dann sind wir nochmal 3 Monate durch Mexiko gereist und haben unser zweites Kochbuch geschrieben. Salt and Silver Tacos Tequila Tattoos. Oder mittlerweile heißt es Mexiko Tacos Tequila Tattoos. Und damit war unsere Zeit beim kleinen Vieh aber auch passé. Und als wir dann wieder zurückkamen, dann haben wir gesagt, so, jetzt machen wir ein Restaurant auf. Und dann haben wir angefangen, eine Fläche zu suchen. Das hat dann noch eine Weile gedauert, bis man das Richtige oder bis wir das gefunden haben, was uns irgendwie,
ja.
Wo man das Bauchgefühl hatte, das kann es sein. Und ja.
Klingt so spielerisch, klingt so einfach. Jetzt in der Kurzform.
Ja, so im Nachhinein betrachtet es immer alles einfach und spielerisch wirkt so, ne? Aber damals war das alles andere als spielerisch und einfach. Also wir haben immer versucht, dieses Spielerische uns zu bewahren und auch die schweren Herausforderungen mit einer gesunden Naivität anzugehen. Weil wenn du es zerdenkst, dann machst du es eh nicht. Nee. Dafür sind die Risiken, also die Risiken viel zu groß, das Wissen viel zu gering zu der Zeitpunkt. Also es ist ja eigentlich, entscheidest du dich jetzt in den nächsten Jahren 100.000 Mal auf die Fresse zu fliegen, weil du keine Ahnung hast. Und das zu entscheiden, da muss man natürlich schon auch ein bisschen masochistisch veranlagt sein, glaube ich.
Ja. Entweder das oder man sagt einfach, schieb's alles
ja,
weg.
Ja, einfach wegschieben, genau. Ja? Also wegschieben ist schon dann manchmal auch ein kleines bisschen der Schlüssel zum Glück oder kann es sein. Aber es ist natürlich auch ein Risiko, weil es kann völlig schief gehen. Wir mussten ja einen riesen Kredit aufnehmen, um dieses Restaurant zu finanzieren. Wir haben dann bei der Haspa einen Kredit aufgenommen, 150.000 Euro. Letzten Endes hat es uns 250.000 Euro gekostet, weil wir so wenig Ahnung von Tuten und Blasen hatten. Hier, ne? Ja, ja, bitte. Und so viel schiefgegangen ist in der Zeit. Wir hatten dann noch einen Wasserschaden.
Ihr seid ja auch, muss man für die es nicht wissen, in Hamburg an exponierter Lage.
Ja, genau.
Hafenstraße ist ja den meisten ein Begriff.
Blick auf die Elbe.
Blick direkt. Auf die Elbe und natürlich kein Neubau.
Nee, genau.
Sondern genau das Gegenteil.
Ja, ein sehr altes Haus von 1800 irgendwas. Also ganz tolles altes Backsteinhaus. Denkmalgeschützt und wir sind im Souterrain. Trotzdem sehr schwieriges Pflaster, weil wahnsinnig eng, sehr klein, wenig Lagerraum. Es ist einfach lässt einem wenig Platz für Fehler, sagen wir es mal so. Man muss alles, jeden Quadratzentimeter effizient nutzen. Das ist eigentlich nichts für so Amateure wie uns. im Endeffekt ging sich das total gut aus dann. Wir standen da drin, es war der völlige Wahnsinn. Es wurde von Anfang an sehr gut angenommen, weil damals hatten wir dann schon einen ganz guten Ruf in Hamburg nach unseren Pop-Ups. Und als dann rauskam, dass wir eben unser eigenes Restaurant aufmachen, da waren die Leute schon gespannt oder mussten wir uns jetzt nicht so viele Sorgen mehr machen, ob jemand kommt.
Also im Nachhinein würde man ja sagen, oder auch so, strategisch komplett durchdacht, geplant, vorbereitet, Markt angeteased, alles richtig gemacht.
Ja, das wirkt immer im Nachhinein so. In Wirklichkeit, tatsächlich also aus der Ego-Shooter-Perspektive heraus betrachtet, war das aber völlig anders. Wir haben einfach irgendwann in St. Peter-Ording gesessen und haben gesagt, ich habe keinen Bock mehr auf dieses Leben gerade hier, lass was anderes machen, dann sind wir auf Reisen gegangen, haben gesagt, komm, wir machen einfach jetzt ein Buch. dann kamen wir wieder, komm jetzt, wir müssen das jetzt auch mal kochen, komm, jetzt haben wir es gekocht, jetzt müssen wir eigentlich den Laden aufmachen. Ja, genau. Also das sind immer so, Türen gehen auf und man entscheidet und sich, ob man jetzt durchgehen noch einen will oder nicht.
Weil wir ja noch eine, ihr konntet das ja nicht mischen in einem Laden. Ne? Nee. Ihr konntet nicht, südamerikanische Küche und Levante konntet ihr ja nicht in einem, oder?
Also machen wir ja jetzt im Prinzip, also diese Labels, die werden wir auch zum nächsten Jahr, wenn wir unsere beiden Restaurants eh wieder komplett über den Haufen werfen und neu aufmachen, dann werden wir die eh loswerden.
Warum wundere ich mich darüber nicht?
Weil es irgendwie nicht mehr, es passt nicht mehr zu dem, was daraus jetzt geworden ist oder wer wir jetzt auch geworden sind. Ja. Und weil im Prinzip, was passiert ist, ist, wir haben den ersten Laden aufgemacht, haben festgestellt, scheiße, der ist viel zu klein für das, was wir da machen.
Ja.
Und für den Gästeansturm, den wir haben. Wir schicken da irgendwie, im Sommer haben wir 120 bis 150 Gäste aus so einem Laden geschickt, der Sitzplätze für 30 hat drinnen und natürlich eine riesige Terrasse. Und das war das Ding.
Die Riesenfläche vor der Tür.
Genau, ja. Und dementsprechend, aber auch die Küche, da ist gar keine richtige Vollküche drin. Das ist alles so.
Also da ist hier richtig.
Jugend forscht war das irgendwie gefühlt, ne? Und das so hier was anderes.
Ja, ja, das ist hier was anderes. Ein Tanzsaal.
Hier ist was anderes. Hier, das hier ist ein Restaurant für große Jungs oder große Mädels auf jeden Fall. Ja, ja.
Hättet ihr euch aber auch nicht getraut damals?
Nein, um Gottes Willen, da wären wir massiv auf die Schnauze geflogen mit. Also von hier schicken wir, also letzten Sonntag hatten wir hier unseren Gästerekord, 700 Gäste an einem Tag, das ist nichts mehr für Amateure, da muss man wirklich wissen, was man macht.
Da hast du ein ganz anderes Problem dann.
Da hast du ganz andere Probleme, ja. Musst du auch ganz anders kalkulieren und deine Strukturen und Abläufe ganz anders planen, als wir da damals in unserer Miniküche. Wir standen da einfach zu dritt, Simon, der heute unser Küchendirektor ist, der einzige von uns, der eine Ahnung hatte. Er kommt aus der Sterne-Gastronomie, der wusste, also der Arme, ne, dass der das alles so mit uns mitgemacht hat
damals. Ja, aber der muss ja auch an euch geglaubt haben, wie andersrum auch.
Das Ding ist, wenn du Sachen aus vollem Herzen, mit voller Leidenschaft und mit einem guten, gesunden Menschenverstand machst und mit einer Ehrlichkeit, das steckt an, glaube ich. Und das bringt dann auch eine gewisse Kraft und eine Power auf die Straße, die du jetzt nicht unbedingt herkriegst, weil du so und so viele Jahre in dem und dem Restaurant gelernt hast, sondern das ist eine andere Art von Energie halt.
Es gibt doch auch diesen Spruch, du entscheidest dich nicht immer für die Besten. Ja? Also Simon hat sich vielleicht nicht für die besten Gastronomen entschieden, aber für die besten Leute.
Vielleicht.
Für das beste Team.
Für ein Gefühl entscheidet man sich vielleicht. Und wir haben uns halt entschieden, also er...
ihr musstet euch ja gegenseitig entscheiden.
Ja, genau. Und dieses Energy-Level, das wir damals hatten, wir hatten so Bock, wir waren so motiviert und wir haben auch ganz viele Dinge einfach nicht gesehen, weil wir so wenig Ahnung hatten, Probleme oder Herausforderungen. Und haben einfach gesagt, egal, komm, wir machen einfach. Und dann haben wir einfach diese Probleme nach und nach über die Jahre Schritt für Schritt beseitigt und Schritt für Schritt professionalisiert, vor allem natürlich auch mit Simons Hilfe, aber was geblieben ist, ist halt so diese Leidenschaft und dieses Feuer für die Sache, für dieses Kochen und Gastgeben und Getränke und Wein und Cocktails und was es dann alles noch geworden ist, aber ja.
Und dann war plötzlich dieser wunderbare Pfahlbau hier.
Ja, dazwischen haben wir ja dann noch, wir hatten den ersten Laden.
Bin ich jetzt zu schnell?
Ja, okay. Du bist zu schnell.
Okay, sorry.
Weil wir hatten den Laden gerade erst aufgemacht, den ersten.
Ja.
Und waren noch nicht mal ein halbes Jahr da drin. Also im Juli 2017 haben wir aufgemacht. Und das war November oder Dezember. Dezember war es. Und das Nachbarrestaurant, das war ein richtiges Restaurant mit einer Vollküche, mehr Gastraum, mehr Lagerfläche. Das Schauermanns damals.
Schauermanns, genau. Mhm.
Und Lars vom Schauermanns hat damals gesagt so, ey, er ist irgendwie durch mit Gastro. Er geht raus. Und ob wir jemanden kennen, der es übernehmen will. Und wir haben genau 24 Stunden überlegt und haben dann gesagt, wir nehmen es, weil wir hatten so wenig Platz, so wenig Kapazitäten und wir haben gesagt, ey, wir müssen das nehmen, wir müssen uns freischwimmen und brauchen eine richtige Küche und mehr Platz und überhaupt, stell dir vor, da geht jetzt eine Shisha-Bar rein, keinen Bock drauf oder so, oder ein Burgerladen, wir müssen das jetzt einfach machen. Dann haben wir nicht mal ein halbes Jahr nach unserer ersten Restauranteröffnung mit blutigen Hacken entschlossen, dass wir jetzt den zweiten Kredit aufnehmen und das zweite Restaurant aufmachen.
Mm.
Schon größer und weil wir so größenwahnsinnig waren zu der Zeit, dann auch gleich mit Fine-Dining-Anspruch. Weil wir gesagt haben, wir brauchen ja eine Unterscheidung zwischen den beiden Läden und da der eine ja ein Streetfood-Laden war im Prinzip, musste der andere dann natürlich eher so ein bisschen Casual Fine-Dining, so haben wir uns vorgestellt. Keine Ahnung von Wein gehabt, aber erstmal eine riesen Weinkarte geschrieben mit Stefanie Dörri übrigens.
Ihr habt ja eine fachkundige Nachbarin.
Ja, ey, wir haben immer die richtigen Leute gefunden, um diese ganzen Sachen dann in die Tat umzusetzen. Und das war natürlich am Anfang war das sehr chaotisch noch und wild und weird und verrückt, aber das ist gut gewachsen und über die Jahre jetzt mittlerweile eben eine wirklich sehr renommierte Adresse geworden und heutzutage schicken wir da 5- oder 6-Gang-Menüs und nicht mehr rein lateinamerikanisch inspiriert, sondern wirklich einfach international, aber mit vielen lokalen Zutaten, fast alles irgendwie von hier, hier sitzt keine Avocado auf dem Teller oder so. Und ja, also das ist so ein bisschen unser Aushängeschild geworden mittlerweile. Und dann kam erst nochmal deutlich später wieder zu einem weirden, verrückten Zeitpunkt. Irgendwie, ich glaube, wir machen das immer an komischen Zeitpunkten. Da war nämlich gerade Corona, das war 2020. Als dann Ende 2020, Anfang 2021 diese Ausschreibung hier von dem Pfahlbau in den Medien war oder auf Instagram haben wir das gesehen, hat uns ein Freund geschickt, die Story von St. Peter-Ording hier. Mit einer Luftaufnahme von diesem Pfahlbau hier. Und wir haben das gesehen. Und damals war die Sehnsucht nach mehr und Freiheit und so natürlich noch mal größer als sowieso schon, ne, im Lockdown. Und dann haben wir gesagt, oh mein Gott, das müssen wir natürlich machen. Wer weiß, wie viele Jahre diese Pandemie noch dauert. Und überhaupt, wir wollten auch eh immer am Meer eigentlich leben und sind nur verhinderte Auswanderer. Und dann haben wir uns hier drauf beworben. Und das letzten Endes dann in so einer landesweiten Ausscheidung auch bekommen. Und
wie macht man das denn? Hast du da, gibt's da eine Vorlage, was die haben wollen, oder bist du da komplett Freestyle unterwegs?
Also die haben Vorgaben gegeben und man musste dann einfach auf Basis dieser Vorgaben ein Konzept präsentieren. Mhm. Und dann natürlich auch also alle möglichen Background-Infos. Also man musste schon was vorweisen und alle möglichen Nachweise liefern, was man denn schon alles gemacht hat und kann und pipapo. Und dann musstest du halt einfach ein hieb- und stichfestes Konzept, das gut auch zu dem Nachhaltigkeitsanspruch, den St. Peter-Ording hier in seiner Tourismusstrategie verfolgt. Also man musste da schon richtig tief reingehen, strategisch. Wir haben uns da viele Gedanken gemacht, wie wir das zusammenbekommen können, unser internationales Geschmacksprofil und diesen eigentlich aus wirklich Tradition und Standort geborenem Ort, also dieser Pfahlbau, dieser traditionelle. Und dann war eigentlich relativ schnell auch klar, was wir machen wollen. Wir wollen eine in Anführungszeichen moderne Art oder Version von dieser nordisch-regionalen Küche hier entwickeln. Gewürzt international mit unserem Anspruch, deswegen findest du auch hier Sumak oder Salzzitronen im Essen, aber die Produkte, also der Tetenbühler Schafskäse, stammt von 20 Kilometer von hier, aus einer Biolandschaftskäserei von Redle von Monika. Mhm. Unser Salat stammt von Tobi Böhnisch, der hier Himbeeren und alle möglichen Gemüse anbaut. Mittlerweile für uns extra anbaut.
Die musstet ihr aber erstmal finden, oder kanntet ihr die schon?
Leute, genau. Das haben wir dann im Vorfeld der Eröffnung, war unser Ziel, möglichst viele regionale, und ist es auch bis heute, möglichst viele regionale ProduzentInnen kennenzulernen und mit denen zusammenzuarbeiten. Also eine Logistik, eine gemeinsame aufzubauen, um die Produkte aus Eiderstedt hier auch an diesen Ort zu bekommen, mitten ins Meer, auf dem Pfahlbau hoch. Das ist nicht einfach, es ist kleinteilig, aber es funktioniert mittlerweile sehr, sehr gut. Und ja, deswegen ist das Essen auch so, wie es jetzt ist hier. Ich bin stolz drauf.
Schön. Das klingt
jetzt habe ich sehr lange am Stück geredet.
Das ist aber
es ist
absolut
auch nicht so
gut.
Einfach zu erklären. Es ist das, alles so viele Jahre, die da.
Ja, aber und wenn man das hier mal erklärt, ich meine, das sind ja Orte, die gibt es ja eigentlich gar nicht sonst. Ne?
Nee, man muss sich das auch angucken.
Schaut man muss sich das angucken. Deshalb wurde ich auch hierher gelockt. Ich weiß.
Ja, schaut nein, mal auf Instagram oder schaut mal in unser Buch rein, weil da kann man viel drüber erzählen. Aber diese Magie dieses Ortes begreift man nur visuell, glaube ich. Und dann muss man mal hier sitzen.
Und von diesen Pfahlbauten gibt es ja auch nicht so viele hier.
Ne? Nee, es gibt insgesamt 5 Pfahlbaurestaurants, die alle auch unterschiedlich sind und jeweils ein eigenes Konzept haben. So. Und wir hier unten an unserem Böhler Strand, am südlichsten Strand von St. Peter-Ording, wir machen halt hier unser Ding, unsere Version von Pfahlbauküche.
Pfahlbauküche?
Wenn man so will, ja.
Das ist auch ein ganz eigenständiger Begriff.
Ich weiß gar nicht, ob es den gibt.
Nee, jetzt ja. Aber das ist ja, es ist halt so, dass hier ja vieles besonders ist, nicht? Also mal unabhängig davon, dass der Strand einer der breitesten überhaupt ist, den man kennt, dann du darfst hier mit dem Auto auf den Strand fahren oder am Strand parken.
Genau, es gibt hier einen Strandparkplatz, genau direkt vor dem Lokal.
Oh, weil die Wege sind wirklich weit. Wie breit ist der hier? Ein Kilometer dann?
Ja, das kann, also bei Ebbe sind das auch mehrere Kilometer. Das kommt immer drauf an, wir sind ja mitten im Wattenmeer, also die Grenze verschieben sich mit den Tiden. Ja. Bei Flut steht auch der Parkplatz unter Wasser. Das, also,
ich guck auch schon immer.
Naja, der besondere Standort hier bringt auch sehr viele besondere Herausforderungen.
Aber das ist doch auch das Besondere, nicht? Ich meine, die, wahrscheinlich, wenn ihr habt ja Saison hier. Was macht ihr wenn im Winter? Was wird dann alles rausgeräumt?
Oder? Ja, wir müssen tatsächlich hier immer alles ausbauen. Also auch die schweren Küchengeräte müssen ausgebaut werden. Die Kombidämpfer müssen händisch dann die Treppen runtergetragen werden. Die 400 Kilo Eismaschine müssen wir mit dem Kran runterheben. Den Kiosk müssen wir mit dem Kran von der Plattform da unten abbauen. Also mit so einem riesigen...
Also man kann es auch bequemer haben. Könnte man es bequemer haben.
Man kann sich das Leben viel leichter machen, aber es war nie der Anspruch von Salt & Silver, zu keinem Zeitpunkt sich das Leben leicht zu machen. Aber nur schön und interessant und spannend und lebenswert, aber nicht leicht.
Aber es sind dann eben auch genau diese Orte, die sich so einbrennen bei einem, wenn man hier zu Gast war oder wenn man hier im Ort war. Also ich würde mal sagen, es gibt ja so ein paar andere Orte hier an der Küste, ein bisschen weiter nördlich, also sowas wie die Sansibar, mit denen ich euch jetzt nicht vergleichen will, aber die natürlich auch zu einer Institution geworden sind, also, was man sich hätte nicht vorstellen können vor ein paar Jahren.
Das sind einfach irre Orte einfach.
Ja, oder die Buhne 16, die ja nun auch wieder ein ganz anderes Konzept haben, aber das sind halt Orte, die irgendwie aus einer Bude mal heraus entstanden sind und genauso wie hier mal ja irgendwie mal das, die Menschen versorgt werden wurden, die am Strand spazieren gehen.
Ja,
ne?
Genau. Ja, das ist einfach so über viele, viele Jahre ist das gewachsen und deswegen hat man ja auch irgendwie so ein Gefühl der Verantwortung. Als wir hierher kamen, haben wir so ein Gefühl gehabt, so, wir müssen diesem Ort was Besonderes geben. Wir müssen hier diese Verantwortung annehmen, die diese über so viele Jahre gewachsene Location irgendwie so mit sich bringt. Und deswegen haben wir auch gesagt, es muss ein Restaurant sein, das mit Produkten und Lebensmitteln arbeitet, die hier auch vorkommen.
Ja, ja. Komischerweise... ist das ja auch mittlerweile, erwartet man das ja mittlerweile auch. Ne? Es gibt ja auch so, als Gast hast du den Wunsch, dass es so ist. Und es gibt ja natürlich ganz viel, wo das einfach
aber da muss man auch
Marketing ist, ja.
Ja, genau. Man muss da auch einfach, man muss da bei der Wahrheit bleiben. Ne? Das gelingt einem nicht zu 100%. Also wir versuchen da einfach immer so weit zu gehen, wie es möglich ist. Aber wir machen es schrittweise. Viele Dinge brauchen auch einfach echt lang. Also ein Beispiel ist auch, wir hatten damals dann angefangen, nur mit Forellen und quasi heimischen Süßwasserfischen zu arbeiten, weil wir irgendwie festgestellt haben, es gibt eigentlich fast überhaupt keine Fische, die man aus der Nordsee oder Ostsee jetzt verantwortungsvoll beziehen kann. Das ist ein Traum, das ist eine schöne Vorstellung, aber es ist nicht Realität, dass man jetzt hier zu einem Kutter geht und dann fürs Restaurant alle jede Woche irgendwie seinen frischen Fisch abholen kann. Das haben wir versucht und gesucht, aber das gibt's nicht.
Vor allen Dingen verlässlich, ne?
Verlässlich.
Dass du es auf der Karte auch verlässlich haben kannst.
Die haben alle nur abgewunken, das macht auch keiner mehr. Also hier wird eigentlich noch Krabben gefischt und das wird auch immer weniger.
Habt ihr Krabben auf der Karte?
Nein. Nee. Nein, wir haben keine, also wir haben versteckt Krabben auf der Karte, wir haben einen Wolfsbarsch hier auf der Karte, darauf wollte ich gleich nochmal zu sprechen kommen. Vielleicht führe ich das kurz zu Ende. Wir wollten eigentlich nur Forellen anbieten und Regenbogenforellen, aber dann haben wir nach der ersten Saison festgestellt, oder mitten in der Saison, die Leute wollen Plattfische haben, weil sie sind an der Nordsee. Und seitdem kaufen wir halt dänische Steinbutte und aus Norwegen Schollen, die aber im Herbst, wenn sie eigentlich gefischt werden sollen.
Ich habe sie gesehen. Richtig schöne, fleischige.
Richtig große Dinger.
Dicke sind Dinger.
So groß wie die, genau. Also auch vernünftige Schollen. Und die bekommen wir über unseren Fischhändler Homer Petersen aus Hamburg, mit dem wir eben sehr eng da unsere Herausforderungen besprochen haben und der da uns hilft, möglichst gute Ressourcen zu finden. Aber wir sind trotzdem nicht drum rumgekommen, so ein Crowdpleaser wie den Wolfsbarsch, der eben nicht aus Dänemark oder nicht aus der Nordsee stammt, sondern ich glaube Spanien oder Bretagne aktuell, weiß ich jetzt gerade nicht, eins von beiden so. Und das ist Fischzucht, das ist nie so 100% geil, wie man es gerne hätte. Ne? Aber nur Leute, die Augen zumachen, die denken, dass man Fisch einfach so heutzutage noch bedenkenfrei irgendwo essen kann.
Das funktioniert
nicht mehr der Fall. Nee, es gibt eigentlich eigentlich kannst du nur noch Karpfen und ein paar Süßwasserfische, ein paar Welse oder so bedenkenfrei konsumieren. Aber aus den Meeren ist es wirklich tricky und da muss man wirklich sehr genau gucken, aus welchen Fanggebieten, mit welchen Fangmethoden, zu welchen Jahreszeiten. Und das wiederum beißt sich häufig dann mit so einem Pfahlbau wie hier, wo 700 Gäste kommen und Hunger haben. Nee. Und dann kannst du nicht sagen, ja, wir haben aber heute nur 15 von den und den Fischen. Oder nee.
Und vor allen Dingen hat das natürlich auch seinen Preis.
Ja, nicht? Und hier also haben wir Schollen, im Sommer offen, das ist nicht unbedingt die Hauptfangzeit.
Nee.
Und
die Schollen, die ihr da habt, was wiegt die?
Das sind so 400 Gramm Dinger ungefähr, ja. 400 bis 500 Gramm.
Das ist ja ordentlich was.
Ja, da ist richtig was dran, also es ist eine Riesenportion und ey, wir gucken einfach immer, dass wir es so gut machen, wie es irgendwie geht, wie man es hinbekommt. Man muss da auch viele Kompromisse eingehen, also diese Wolfsbarsche, die wir haben, das ist immer noch eine Top-Qualität, ne? Aber man muss sich halt bewusst sein, dass Fischzuchtfische aus Meerwasserfischerei immer mit Fischmehl gefüttert werden. Oder es ist zumindest da eine Beigabe. Und dieses Fischmehl, wo das herkommt, da hört es dann irgendwann auf mit der ganz genauen Kontrolle und so. Das sind dann doch von irgendwelchen Trawlern Minifische oder was auch immer, ne? Und ey, da wollen wir auch gar nicht uns was in die Tasche lügen, dass das jetzt das nachhaltigste Produkt der Welt wäre. Aber wir haben auch immer gesagt, wir müssen hier Kompromisse eingehen, wenn wir das machen wollen. Wir machen es so gut, wie es geht und an den Stellen, an denen es sehr gut nachhaltig geht. Bei Fleisch zum Beispiel ist das eine andere Story, ne? Bei Fleisch musst du nicht gucken, aus welchem Meer das kommt, zu welcher Jahreszeit, sondern da können wir einfach bei Landschlachterei Burmeister aus Viöl anrufen bei Barbara und sagen, ey, wir wollen nur Rinder von denen und denen und denen aus der und der Region.
Und das kriegt ihr auch ganz klar nachgewiesen, von wem die sind, wie die gefüttert wurden.
Steht da drauf. Und, ja. Ja, und das ist super. Und das, da kann man einfach mit ganz gutem Gewissen dieses Produkt auf die Karte schreiben. Und genauso zum Beispiel sogar bis runter zu unseren Bratwürsten geht das hier, die sind von den Highways, ich weiß nicht, ob du sie auf der Hierherfahrt gesehen hast, die da vorne in Sichtweite von unserem Pfahlbau stehen. Aber es
wird heller, ne, übrigens.
Ja, genau. Ja. Bald ist der Sturm. Storm is over.
Kannst du auch Musik machen?
Nein, ja, ein bisschen, ein kleines bisschen.
Gibt es so seltene Tage, Abende, wo du die Gitarre rausholst?
Nee, Klavierspielen habe ich.
Klavierspielst du?
Habe ich angefangen.
Ja. Und dazu singst du?
Nee, ich singe nicht, ich kann überhaupt nicht singen. Das war gerade doch der Beweis, den hast du schon gehört.
Naja, ich meine, es gibt ja Leute, die singen, wo sie es nicht können.
Also, ja, das bin ich.
Ich meine, ich war auch in der Musikindustrie jahrelang und kann kein Instrument und nicht singen.
Ich spiele wahnsinnig gerne Klavier. Und früher habe ich Saxophon gespielt.
Das ist auch schön. Ja. Schwer? Ist das schwer?
Saxophon? Ey, das Angenehme im Gegensatz zum Klavier ist, dass du immer nur einen Ton gleichzeitig spielen musst. Das macht es dann ein bisschen einfacher. Aber klar, ey, jedes Instrument ist irgendwie schwer gut zu lernen.
Mhm. Aber es gibt natürlich einige Instrumente, wo du schon mal auch da wieder wie beim Kochen, das hatten wir ja eben, ein frühes Erfolgserlebnis hast, wo du schon mal so ein
irgendwas, das hat man bei Saxophon eigentlich
was bringen kannst und alle sagen, oh, wow.
Ja, das klingt auch gut. Ja, ja. Doch, das schafft man eigentlich relativ schnell.
Er kann nur die eine Pasta-Soße. Die kann er gut.
Ja, solche gibt's auch.
Dich meine ich damit natürlich nicht. So, wo waren wir? Achso, wir waren
da hinten bei den Rindern. Genau, ja, und bei Nachhaltigkeit und wie weit man es da treiben kann und muss und sollte. Ich finde es bei tierischen Proteinen wahnsinnig wichtig, die Herkunft gut zu kennen. Mhm. Und da sind wir hier schon ziemlich weit, finde ich. Also wir haben jetzt gerade, sind wir dabei aufzugleisen, dass wir Bioland Hühnerkeulen von genau einem Betrieb bekommen, von Hof Johansson, die habe ich gestern getroffen, mit denen gesprochen. Also, weil es ist, man hat da als normaler Gast keine Ahnung von, wie diese Logistik eigentlich abläuft. Normalerweise bestellst du bei irgendeinem Großhändler irgendwas, dann kommt das in Riesenmengen.
Ja.
Aber die haben sowas wie jetzt eine Bioland Hühnerkeule oder sowas in einer guten regionalen Qualität. Das gibt's nicht. Das gibt's dann nur konventionell oder zu so völlig absurden Preisen, aber eigentlich gibt's das nicht. Mhm. Und gleichzeitig ist es aber so, dass solche Betriebe wie dieser kleine Hof Johansson, die werden die nicht los, die Keulen. Die wollen die eigentlich loswerden, weil in deren Geschäft ist das Hauptgeschäft mit den Brüsten.
Klar.
Und nicht mit den Keulen. Und die müssen die dann an die Keulen loswerden, die Wings loswerden. Jetzt nehmen wir halt von denen die Keulen und die Wings. Die gehen dann, bewegen sich einen Schritt und sagen, okay, cool, wir lösen das für euch aus, schicken euch dann die Knochen mit, dann könnt ihr daraus aus den Karkassen eure Jus kochen. Mhm. Also so kann man dann langsam dieses Netzwerk, das verloren gegangen ist über die Zeit, wieder aufbauen, weil eigentlich ist das Netzwerk nicht mehr vorhanden.
Das ist ja eben aber auch die Arbeit, nicht?
Das ist die Arbeit.
Dass du da hinfährst, was natürlich schön ist, dass du auch weißt, wo es herkommt, aber
Es wär,
das du könnt, man könnte es sich viel einfacher machen.
Ja, natürlich.
Wenn man, du wenn man
einfach,
wollte. Ne?
Du aber kannst einfach Hühnchen bestellen in jeder Konfiguration beim Großhändler. Da rufst du einfach bei diesen ganzen Konzernen an, sagst, die haben eine Liste an Produkten, da wählst du aus, die karren dir das hierher, fertig, aus und tschüss. Aber dann wirst du nie dieses Versprechen, dass man den Leuten oder sich selbst, also wir vor allem uns selbst auch geben, dass wir diese regionalen Produkte hier auf die Karte schreiben wollen, das schaffst du dann nicht.
Aber nicht. Du sagst es ja, ihr seid es ja zuerst, nicht? Und dann ist es der Gast. Und wissen die Gäste das alle zu honorieren?
Nein, man schafft das auch gar nicht, das zu kommunizieren. Das will auch schafft nicht jeder, nicht. Will deine Story vom Pferd hören. Ne? Die wollen auch, manche wollen einfach nur jetzt eine lecker Bratwurst mittags nach dem Strandspaziergang. Die haben mit uns gar nichts am Hut. Die kommen hier vorbei, kommen hier rein, wollen einfach eine vernünftige Wurst. Und die muss man auch abholen. Deswegen muss es über den Geschmack funktionieren, nicht über die Geschichte. Es muss einfach lecker gekocht sein, es muss gut sein, es braucht einen vernünftigen Preis. Der vernünftige Preis ist natürlich das Schwierigste, wenn du so, sag ich mal, hochwertige und regionale und frische Lebensmittel einkaufst und mit vielen Köchen aus frischen Grundzutaten kochst, richtiges Kochen. Das machen ja nicht viele. Das ist ja ein Wahnsinn eigentlich, das für 600, 700 Leute am Tag zu versuchen oder zu machen. Und das weiß man aber als Gast halt auch nicht. Du denkst, wenn du jetzt hier irgendwo in irgendein Restaurant gehst, dass da jetzt jemand in der Küche steht, dann stellt er Kartoffeln und dann schneidet er die und dann kocht er die und dann presst er die und dann macht er daraus ein Püree. Nein, der macht eine Packung auf, dann rührt er das an und dann ist das fertig. In den meisten Fällen. Und die Leute sind leider diese Preise gewohnt. Die sind die TK Nordfisch, die TK Industriefisch.
Denken aber da hinten ist wirklich so eine Kochbrigade, die das alles ganz frisch macht.
Und die, ja, oder denken vielleicht gar nicht, aber denken halt, die sehen den Preis und sagen, ja, das ist der richtige Preis für eine Scholle mit Bratkartoffeln.
Und was zahle ich hier für eine Scholle?
Hier zahlst du 29,50 Euro für eine Scholle. Die ist dreimal so groß wie die Schollen, die man sonst in anderen Läden so auf den Tisch bekommt. Aber das sieht halt, das weißt du ja, das wissen die Leute auch vorher nicht genau. Wir können keine Grammatur hinschreiben, weil die immer unterschiedlich groß sind. Ne? Das changiert immer so ein bisschen. Und ja, also eigentlich beklagt sich darüber.
Finde ich aber okay.
Nö, darüber
beklagt sich auch kaum. Finde ich aber absolut okay, den Preis.
Das ist ja auch okay, aber es wirkt für die Leute immer noch so Sachen unter 30 Euro. Diese neuen Preise, die heutzutage Speisen haben in der Gastronomie, die sind bei den Leuten noch nicht so in der Normalität angekommen. Das wird immer noch als sehr hoch empfunden. Aber für uns ist das ein absoluter Mindestpreis, den wir nehmen müssen.
Und ihr habt hier natürlich auch eine andere Klientel als in Hamburg.
Wir haben hier jede Klientel. Also alle, hier kommen Feinschmecker zu uns. Für die haben wir was. Wir kriegen ja dennoch auch immer ganz besondere Sachen. Ne? Helgoländer Hummer oder was auch immer Karl von Hummer Petersen uns Tolles anschleppt, wenn er sagt so, ey, ich habe jetzt hier diese und diese tollen Krebse, Taschenkrebse oder sonst was, dann sagen wir, jo, nehmen wir und dann schreiben wir die auf unser Specials Board und dann gibt's die halt, bis sie weg sind. Das ist immer weg. Ja. immer in der ersten Stunde weg. Also Feinschmecker sind viele hier, aber es sind eben auch ganz normale Strandgäste hier, die sich jetzt nicht für unsere Story interessieren oder so.
Nee, da seid ihr
genau
die Pfahlbauküche. Habt ihr denn, also die Rezepte, die hier drin sind, wie viel habt ihr davon auf der Karte? Kann man das sagen? In der oder in einer abgewandelten Form?
Das sind echt ziemlich viele Rezepte, die hier auf der Karte sind, aber selten 1:1. Das liegt daran, weil die wenigsten Leute eine Fritteuse haben zu Hause oder bestimmte Zutaten nicht rankommen.
Ihr habt die so ein bisschen runtergestreamt auf Hausbetrieb.
Ja. Genau, also ein Beispiel, wir machen hier grüne Kräuteröle. Dafür braucht man einen Thermomix, weil man dieses Öl, das man grün einfärben und aromatisieren will.
Was wir hier sehr schön haben.
Genau, das hast du hier auf deinem Spargelsalat. Guck mal,
ich habe ja echt alles wegge... Was ist das?
Das ist ein Spargelsalat.
Ja, nee, ich meine... Oder was meinst du? Nee, was ist das für ein Öl?
Das ist Kerbel- und Schnittlauchöl. Kerbelschnittlauch.
Siehst du, hätte ich auch gesagt.
Hättest du auch gesagt, ne?
Kerbel habe ich nur geschmeckt.
Ja, den Kerbel schmeckt man doll, ja.
Schnittlauch. Ganz köstlich. Alles sehr köstlich.
Das ist schön. Ich hab Boris heute jetzt nur so ein paar kalte Kleinigkeiten
Kann man die aufgetischt. Aufstellen?
Das ist unsere Messe, heißt die genau. Also das sind, was wir hier haben, so ein bisschen so die vegane, lokal und international gemischt.
Das hier so ein Stück.
Ja, genau. Das ist eingelegtes Gemüse auf Labneh, also Seidenjoghurt. Das eingelegte Gemüse aus der letzten Saison von unseren Bauern hier.
Ganz köstlich.
Der Lapnee, ne? Das war auch so eine Entdeckung. Lapnee ist einfach nur, du brauchst einen richtig schönen Vollfett-Joghurt, so 10% mindestens. Den musst du mit 2% Salz vermischen und dann im Käsetuch oder in einem Käseleinen abhängen für 24 Stunden. Und dann hast du unten richtig viel, was ist das, Lab, Molke, weiß ich nicht, rausgetropft. Und das, was übrig bleibt, ist dann Seidenjoghurt, also Lapnee. Und das ist eigentlich
ganz einfach zu machen.
Ja, ist total einfach zu machen. Das kommt im Levante-Raum, daher kommt das eigentlich, oder die verwenden das ganz viel. Und das ist natürlich, also für hier ist ja perfekt, das ist ja natürlich, so lecker.
Es gibt doch auch immer, du hast doch auch immer diese Verbindung, weil es ja auch dann ähnliche Produkte auch in jeder Region irgendwie gibt. Also natürlich, abgewandelt.
Das ist hier eine Milch- und Käseregion, also hier gibt es ganz tolle Käsereien hier oben in Norddeutschland. Backensholzer Hof, eben die friesische Schafskäserei.
Genau, auch schon beim Food Talker zu Gast. Tilo war schon da, Steffi Döring war schon da,
Ja, Schaulaufen. Also, ich habe schon gewartet, wann wir endlich dran sind.
Ja, ja, weil ich wollte erst warten, bis hier alles läuft.
Ja, ja, okay, genau.
Warten, und dann beim schönsten Wetter kommen.
Wolltest du erst warten, bis ich was zu erzählen habe.
Ja, gut. Ich finde, aber auch, es ist ja hier auch ein bisschen wie auf dem Dampfer, ne? Oder auf dem Schiff.
Es ist
ein Schiff. Man guckt ja immer raus und du musst eigentlich nicht auf Reisen gehen.
Es ist eine Mischung aus Bohrinsel und Alpenpiratenschiff hier, ja.
Und es verändert sich ja immer. Es sieht immer anders aus. Mhm. Findest du nicht auch? Also, ich meine, wenn du jetzt in der Stadt rausguckst, dann ist es zwar auch immer mal, die Sonne scheint und so weiter, oder wenn es regenverhangen ist, dann sieht es anders aus. Aber hier, ich finde, das Meer sieht immer jede 10 Minuten anders aus.
Es ist komplett psycho. Also ich finde es sehr interessant, dass du das auch so beschreibst, weil das erzähle ich immer jedem, mit dem ich hier darüber rede, über diese Location, dieses Licht hier und dieses Mikroklima. Du hast alle 4 Jahreszeiten manchmal an einem Tag und es kann sein, wie jetzt heute, absolut waagrecht stehender, grauer Regen. Man denkt sich, es hört nie wieder auf und eine Stunde später scheint die Sonne. Und abends hast du dann den krankesten Sonnenuntergang, den du dir vorstellen kannst. Und ey, wir waren echt an vielen.
Du hast ja genau, du guckst ja genau.
Genau auf den Sonnenuntergang. Und wir waren echt dann auf.
Ich würde dann runter zumachen hier die Vorhänge.
Nee, würdest du nicht wetten.
Natürlich. Du würdest
rausgehen und ein Foto machen.
Ja, oh, wie alle.
Und ey, wir waren an so vielen Orten auf dieser Welt, wo es irre Sonnenuntergänge zu sehen gibt. Aber das hier, das Top. Tatsächlich, was das Licht angeht, alles. Das ist der absolute Wahnsinn hier. Ich weiß nicht, ob das an dieser Weite, an diesem Wattenmeer liegt, an diesen mikroklimatischen Verhältnissen, die durch diese große, von Wasserdunst irgendwie durchzogenen Sandfläche liegt. Oder ich weiß es nicht, aber es ist komplett irre. Wir haben auch dauernd Regenbogen hier. Mhm. Also als wir den Laden übernommen haben, stand hier so ein doppelter Regenbogen genau von einer Seite bis zur anderen Seite über dem Pfahlbau. Also das habe ich nirgends hingeschrieben, weil es glaubt einem keiner. Aber wir haben es zum Glück auf Video. Das ist
was
so
für ein
irre.
Zeichen, ne?
Es ist so irre, ja.
Geht ihr denn surfen, kiten?
Ja, also ich hoffe schon, dass unser Gespräch nicht allzu lang dauert, damit ich die Flut noch mitnehmen kann. Oder?
Alles klar, ich muss los.
Nee, ja, ich will auf jeden Fall noch gehen heute.
Ja?
Ja, ja. Aber nicht kiten, ich gehe Wellenreiten.
Mhm.
Ja, mit so einem Longboard neben der Strandbar 54 am Ordinger Strand. Das ist der Spot.
Stimmt, direkt daneben.
Direkt
ist das,
daneben.
Ne?
Da muss man gut aufpassen. Ja, mein eines Brett muss gerade geflickt werden, weil ich ein bisschen übermütig wurde und unter dem Steg durchgesurft bin. Und dann, ich habe das einmal geschafft und dann dachte ich mir, okay, das kann ich jetzt natürlich immer und das ist nicht der Fall gewesen. Und jetzt ist mein Brett komplett zerscheppert, aber ja.
Klingt irgendwie, als ob so ein Traum in Erfüllung gegangen ist.
Ja, ist auch irgendwie so. Ja, ja, also nicht nur irgendwie, es ist schon so. Ja. Es ist anders in Erfüllung gegangen. Ich habe mir das immer mit mehr Palmen vorgestellt, mein Auswanderleben. Mein Leben am Meer. Jetzt ist es die Nordsee, die ist rough, die ist kalt. Im Winter geht man hier mit Kapuze, mit Boots, mit Handschuhen rein. Das hat nicht so viel mehr von dem Surfen in Mexiko, das ich eigentlich.
Und das ist ja auch viel mehr geworden, nicht? Weil wenn du dann auch in den letzten 10 Jahren, dass man auch bei Kälte surft und auch noch weiter nördlich, Island, Norwegen, Nordnorwegen, auf den Lofoten und so weiter.
Da gibt es unfassbar gute Wellen, ja. Da ist noch nicht ganz so viel los, das ist das Ding. Also Surfen wird immer mehr zum Trendsport und immer mehr Leute beginnen damit. Was ich ja auch gut verstehen kann als Surfer, weil es einfach das Geilste auf der Welt ist. Aber Es sind halt auch eigentlich alle Strände überlaufen mittlerweile und so voll mit Surfern. Es gibt so viele, dass das halt auch dann teilweise echt irgendwie...
Hier auch?
Ja. Ja? Nee, hier geht's echt gut, aber das liegt daran, weil wir hier halt Nordseewellen haben. Das kann man nicht vergleichen. Das ist eine eigene Sportart. Das sind Windwellen, da ist ein bisschen richtiger Groundswell drin, aber eigentlich sind das eher so... Das ist wie ein bisschen im Skatepark. Man hüpft von Welle zu Welle so ein bisschen mit dem Surfbrett, weil das nicht so clean und sauber läuft meistens, wie man das so kennt aus Portugal oder so.
Wo geht denn die nächste Reise hin?
Nächste Reise, wir sind gerade am Planen, aber private Reisen, tatsächlich, das hat sich ein bisschen verlagert bei uns, weil wir sind beide mittlerweile Eltern, also Cosi hat einen kleinen Sohn bekommen dieses Jahr, ich schon vor 2 Jahren eine kleine Tochter und damit verändert sich natürlich dann auch so ein bisschen der Fokus und das Leben. Und jetzt ist momentan der Deal so, wir machen hier immer schön unsere Saison, April bis Oktober oder so, richtig reinhackeln im Sommer und dann im Winter kann man sich ein bisschen längere Auszeiten nehmen. Und letztes Jahr war ich mit meiner Frau und meiner Tochter auf Sri Lanka für 7 Wochen. Mhm. Das Jahr davor waren wir in Mexiko und dieses Jahr, wir haben uns noch nicht entschieden, aber auf jeden Fall wieder irgendwo Richtung Asien.
Okay, und auch wieder so 6-7 Wochen? So?
Ja, vielleicht würde ich gerne noch länger, aber
das ist dann doch
zu viel zu tun. Ja, schlechtes Gewissen. Zu viel zu tun, 3 Restaurants, so viele Leute.
Und ich meine, ihr macht hier zu und dann gefühlt geht es ja schon wieder los,
die Planung. Ja, genau. Eigentlich geht es dann schon direkt weiter und in der Zwischenzeit muss man ja auch weiter planen und man muss immer in der Gastronomie wirklich extrem am Ball bleiben, dass man nicht untergeht. Und man darf nie zu sehr loslassen und zu weit weg sein und muss immer sehr nah dran sein, damit es funktioniert. Das ist die Erfahrung, die wir gemacht haben jedenfalls. Und deswegen, mal schauen, wie viele Wochen es werden. Aber es ist auch gar nicht so wichtig, weil Hauptsache man kommt überhaupt mal für ein paar Wochen raus. Weil
und das ist ja schon Luxus auch, ne?
Ganz so lange. Genau, aber das wollte ich gerade sagen. Das ist schon ein Riesenprivileg und ein Riesenluxus, als selbstständiger Unternehmer ein paar Wochen raus sein zu können. Da bin ich sehr froh, dass ich das machen kann.
Und für die, die hier in der Gegend Urlaub machen, also beispielsweise in St. Peter und Umgebung und die zu euch kommen, was sollten die unbedingt probieren? Also 3 Sachen von der Karte.
3 Sachen
von der Karte. Die quasi eure Küche komplett erklärt.
Du machst es mir nicht leicht.
Nee, heute, aber es soll ja auch nicht leicht sein.
Ja, das stimmt natürlich. Also mein absoluter Lieblingsteller bei uns ist immer, wir nennen ihn Farm-to-Table-Teller. Das ist auch immer was anderes, weil das ein rein saisonaler Gemüseteller ist. Und lustigerweise, muss ich sagen, finde ich mittlerweile immer unsere vegetarischen Gerichte fast spannender persönlich, geschmacklich, als unsere Fleisch- und Fischgerichte. Mhm. Oder überraschender vielleicht. Mhm. Und da ist unser veganer Gemüseteller, der heißt Farm-to-Table-Teller, wie gesagt. Da ist eine Cashew-Creme drunter. Da machen wir ein scharfes Karottenpesto und dann legen wir alles an sous vide gegarten und gegrillten Gemüse drauf, was wir von unseren Bauern Tobi Bönisch hier vom Feld bekommen. Das ist dann, jetzt aktuell ist es grüner Spargel, sind es Pilze von Lewe Koll, die wir aus seiner Pilzzucht hier bekommen haben, sind es Karotten, ist es rote Beete, die wir in Granatapfelmelasse kochen, die so richtig schön sauer wird. Es ist unser grünes Kerbelöl, es ist ein Crunch, den wir aus ganz vielen verschiedenen Gewürzen und Samen machen. Also es ist ein richtig bunter Teller und deswegen gefällt er mir auch so gut, weil ich ein sehr visueller Mensch bin und geschmacklich halt sensationell lecker.
Cool.
Das finde ich großartig, weil es auch beschreibt so dieses ganze Farm-to-Table-Ding, das uns irgendwie eine Herzensangelegenheit ist. Man kann Gemüse so toll machen mit unserem Grill hier drin. Wir haben so einen japanischen Konro-Grill. Alles über Holzkohle gegrillt, das wird einfach so schmacko, da brauchst du überhaupt kein Fisch oder Fleisch. Genau, deswegen ein Plädoyer für unseren veganen Gemüseteller Farm to Table.
Jawohl.
Das
wird bestellt.
Wird bestellt, sehr gut. Das zweite Gericht, das ich gerade sehr abfeiere, ist diese besagte Bioland-Hähnchenkeule, die wir jetzt neu gerade aufgemacht haben. Das ist, wusste ich vorher oder bis vor kurzem auch noch nicht, dass man das so macht, aber eine Hühnerkeule im Ganzen auslösen, also einfach nur den Knochen rausschneiden und dann auf der Haut braten wie ein Steak. Brick Chicken, man kann es auch beschweren noch, wie so ein Brick Chicken so, und dann ist das so ein flachgedrücktes, richtig tolles Stück braunes Hühnerfleisch, also das Beste natürlich. Mhm. Und das legen wir hier gerade auf ein sehr leckeres Selleriepüree und so ein grünes Gemüse-Ragout. Machen wir gerade aus Bohnen und Erbsen, glaube ich. schönes Kräuteröl drüber, bisschen Kapuzinerkresse für die Schärfe. Wahnsinnig lecker.
Schön.
Klingt und gut. Fisch, muss ich natürlich auch sagen.
Fisch, ja.
Da würde ich definitiv als Signature, wird zwar gar nicht so oft bestellt, weil man es natürlich ist ein bisschen erklärungsbedürftig, unser Cod Wing. Das ist also quasi, wir nennen es den Chicken Wing der Meere.
Ja, bitte. Das ist, kann man sich merken.
Es ist das Flossenstück, das quasi hinter der Kieme von Kabeljaufisch, vom Kabeljau ansetzt. Ja. Dieses Flossenstück, so im Dreieck rausgeschnitten, ist eigentlich ein Fischabschnitt, der sonst in der Tonne landet. Und wir lassen uns das von Karl von Hummer Petersen sammeln, vakuumieren und einfrieren. Und dann kriegen wir das in großen Mengen, so viel wir brauchen. Und den legen wir in Buttermilch ein. Und dann panieren wir den in so einer scharfen Panade, drücken wir ganz fest an, dann kriegt das so Flakes außen und dann frittieren wir den. Und dann wird der komplett crunchy und man kann das dann so, dass das Fleisch von diesen Flossen abzupfen und von dem Bruststück abzupfen, wie so ein Chicken Wing eigentlich oder wie ein Kotelett oder sowas. Fischkotelett fast schon irgendwie. Ja. Und das ist unfassbar lecker. Dann machen wir so einen scharfen Coleslaw dazu, so ein Gemüse mit Gochujang-Soße, das ist was Koreanisches, sehr scharf, spicy. Auch ein bisschen Crunch drüber, eine scharfe Mayonnaise dazu. Das hat ein bisschen Asian-Style, so von der Würze her, muss man sagen. Ist aber ein Kabeljau hier aus der Nordsee und wahnsinnig lecker.
Und Kohl auch von um die Ecke wahrscheinlich, Kohl, aus Dithmarschen.
Ja, das Gemüse trotzdem von hier, genau.
Ja, ja, damit kommt man auch schon mal gut über die Runden, ne?
Damit kommt man sehr gut über die Runden, ja. Ja,
das klingt sehr gut. Da, ich bin ein bisschen sauer.
Dass du heute am Schließ kommst. Ja, würde sagen, für den Podcast ist es gut, weil sonst ist hier drin richtig laut und lärmig. Aber du musst halt wiederkommen.
So ist es. Wie ihr alle natürlich auch. Genau. Schaut hier vorbei und wenn ihr nicht nach St. Peter kommt, St. Peter Ording, dann schaut mal vorbei in den Hamburger Restaurants. Und schaut auch mal, was da passieren wird demnächst. Auch nicht, mehr haben wir ja nicht gehört, aber es wird irgendwas passieren.
Ja, auf jeden Fall.
Damit es nicht langweilig wird.
Projekt 2025 ist angeschoben.
Und wir sind gespannt, was noch so kommt. Jo, es war ganz großartig bei dir. Das Wetter hat sich geändert. Ich habe was Tolles zu essen bekommen. Ganz viel erfahren. Und wer noch mehr über die Jungs und das Salt and Silver.
Salt and Silver.
Salt and Silver.
Salt and Silver.
Salt and Silver. Silver. Kann man auch schneller sprechen, dann weiß man auch nicht genau, was jetzt...
Salt and Silver. Du kannst es auch wegschlucken.
Salt and Silver. Erfahren möchte... Genau. Holt sich dieses wunderbare Buch Salt and Silver am Meer und erfährt ganz viel. Auch nochmal spannende Insights aus der Küche.
Oh ja.
Was da so alles daneben gehen kann.
Ich habe meine Schmerzen und meine Liebe zur Küche niedergeschrieben, könnte man so sagen. Ja.
Weißt du, woran mich das erinnert hat auch ein bisschen? An das, glaube ich, das erste Buch von Anthony Bourdain, der...
Das ist natürlich ein großer Vergleich.
Ne? Ja, der ja in die Küche, der ist ja auch irgendwie so über einen Nebenjob in die Küche gegangen und der dann eben erzählte, was da alles passieren kann. Mhm.
Ich kann es, also ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich die Bücher noch nicht gelesen habe. Das muss ich endlich nachholen. Das ist längst überfällig, glaube ich, ja.
Und ich kann mir das gut vorstellen, hier zu sitzen als Gast und zu sagen, oh Gott, da hinten, jetzt weiß ich, dass es ganz anders abläuft. Und ich glaube, man weiß dann auch, Essen oder das, was auf den Tisch kommt, nochmal ganz anders zu wertschätzen.
Ja.
Wenn man so ein bisschen auch die Hintergründe kennt.
Das ist so ein bisschen auch die Mission, die wir uns selber, die Vision und Mission, die wir uns selber gesetzt haben für dieses Buch und auch generell. Wir wollen so ein bisschen erzählen, wie das eigentlich so ist, ein bisschen vermitteln, weil was uns natürlich als Gastronom schon auch oft auffällt, ist, wie viel Missverständnisse und wie viel Misstrauen auch zwischen Gastgebern und Gästen in so einem Restaurantalltag passieren, wie viel da herrscht. Und das ist teilweise natürlich super traurig, weil man gibt da hinten in der Küche alles und auch im Vorfeld, man verzichtet auch auf sehr viel Einfachkeit, wenn man so will. Man macht sich das Leben nicht leicht, man sucht sich alles überall hier zusammen, man arbeitet knüppelhart da in diesen Küchen und oft sagt dann jemand nur, der Preis ist aber hoch, ohne jetzt überhaupt zu wissen, was da für eine Kalkulation dahinter steckt oder so. Und das finde ich immer ein bisschen traurig. Da wünsche ich mir mal eigentlich, dass die Leute mehr Einblicke hätten in das, was da eigentlich alles stattfindet hinter den Kulissen. Weil es ist so viel tolle, ehrliche, feinfühlige Arbeit. Das sind so viele Schicksale und Menschen, die da hinten dranhängen, die diese Lebensmittel produzieren, die in diesen Küchen stehen, die da arbeiten, die das alles entwickeln und jeden Tag mit ihren Händen herstellen. Und das ist richtig tolles Handwerk. Und deswegen müsste man das eigentlich noch viel mehr erzählen und noch viel mehr zeigen. Und deswegen haben wir auch eine Doku, das habe ich noch nicht erzählt, Wir haben, als wir den Zuschlag bekommen haben für dieses Restaurant hier, haben wir beschlossen, dass wir genau diesen Blick hinter die Kulissen auch mal zeigen wollen. Und haben angefangen mit einer befreundeten Regisseurin und einem befreundeten Kameramann eine Langzeit-Doku über das Projekt hier zu drehen. Haben also eigentlich fast 3 Jahre jetzt mitgefilmt, alle Stationen vom Umbau bis jetzt. Und irgendwann Ende des Jahres wollen wir diese Doku mal veröffentlichen. Da sieht man, glaube ich, auch ganz viel, was man so alles machen muss, um so ein Restaurant auf die Beine zu stellen.
Ja, cool.
Davon erhoffe ich mir wieder etwas mehr Verständnis bei manchen Leuten.
Freue ich mich drauf. Vielleicht konnten wir auch ein bisschen aufklären heute.
Ganz bestimmt sogar.
Ja. Ich habe vieles Neues erfahren und war hier bestimmt nicht zum letzten Mal.
Das freut mich sehr zu hören, Boris. Danke euch fürs Zuhören da draußen.
Ja, sage ich auch. Danke. Und ich sage herzlichen Dank fürs Zuhören. Schön, dass du bei dieser Episode dabei warst. Ich freue mich natürlich, wenn du den Podcast bewertest, likest, abonnierst und uns dein Feedback schickst. Und darüber hinaus ist es natürlich mir eine große Freude zu erwähnen, dass auch diese Podcast-Episode präsentiert wurde von Der große Restaurant und Hotelguide. Ein Guide für Gäste mit Informationen und Inspiration, für Menschen mit Leidenschaft, für kulinarischen Genuss. Und jetzt habe ich noch ein bisschen Werbung in eigener Sache. Es gibt nämlich einen neuen Podcast, der heißt Vinyl und Wein. Und in diesem Podcast begrüße ich spannende Persönlichkeiten, die ihre Lieblingsplatten mitbringen und wir trinken dazu passende Weine. Ich spreche mit meinen Gästen über deren musikalische Meilensteine und über die Bedeutung von Musik in ihrem Leben. Also, wir hören uns bei Vinyl und Wein.